Ihr habt schon gemerkt, dass der Umschlag der gleiche ist, nur jetzt mit der Nummer 2 da drauf. Das heißt, das ist, darum hatte ich schon geschrieben, erstes Jahr, Quartal 1, 2, 3, 4. Weil es um so den gleichen Rahmen geht.
Du hattest einfach nur keine neuen Schuhe.
Ja. Ja, wenn jemand mir noch neue Schuhe schenkt, dann haben wir einen neuen Umschlag machen. Ja. Nee, eigentlich wollte ich den Umschlag sparen. Das große Rahmen heißt Grundlagen des Lebens als neugeborener Christ. Ich weiß, dass einige von uns nicht neu bekehrt sind oder nicht neugeborene Christen sind. Das heißt, wir sind alle neugeborene Christen, aber nicht frisch. Ne? Aber es ist wichtig, dass wir diese Inhalte hier, das erste Jahr, die Grundlagen des Lebens als neugeborener Christ. Es ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, jede Woche das zu studieren, weil Jesus, der war auch ein Lehrer. Der hat sich mit den Jüngern und mit vielen Menschen gesetzt und studiert. Die Bibel studiert, das heißt, er hatte kein Neues Testament, nur das Alte Testament. Aber trotzdem hat er es gemacht, die Bibel ausgelegt. Weil Leben mit Gott ist Gebet, ist Gemeinschaft mit Gott, aber ist auch Kenntnisse in unserem, ich sag mal so, in unserem Kopf, in unseren, dass wir lernen, Inhalte lernen. Reihe Jüngerschaft und hier Band 1.2, Andersgewohnheiten. Ich habe geschrieben vorläufiger Band, weil das andere war sehr dick und dieser ist dünn, weil ich später, nächstes Jahr, will ich diese zwei in zwei gleich große machen. Der erste war zu dick und darum habe ich jetzt ein dünnes gemacht, ne, dass ich dann später das verteile, weil das erste hatte auch gehandelt über einige Andersgewohnheiten, zum Beispiel Bibel lesen und so und Gebet. Und diese Themen will ich zu dieses Heft bringen. Andersgewohnheiten. Was sind Gewohnheiten? Lass uns auf Seite 4 gehen. Einleitung. Gewohnheiten. Das sind. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen auf CDF oder so im Internet, wo die Polizisten trainiert haben das Schießen und wie die sich verhalten sollen in Krisensituationen oder unter Angriffen und so. Und die haben das trainiert, die haben x-mal geschossen und x-mal diese Übungen gemacht, warum müssen die das tun? Weil im Moment, wo sie dann tatsächlich dann angegriffen werden, können die nicht mehr denken, was muss ich jetzt tun? Und so sind die Gewohnheiten. Gewohnheiten sind Sachen, die wir tun, ohne zu denken. Die wir jeden Tag machen und nicht jeden Tag wieder entscheiden müssen, was muss ich heute tun? Ne? Oder wenn wir schlafen gehen, was tue ich morgen, wenn ich aufstehe, mir die Zähne putzen oder frühstücken und so weiter. Diese ganzen kleinen Sachen, die wir einfach automatisiert machen. Und Gewohnheiten sind diese automatische Sachen, die wir uns aneignen sollen. Das heißt, wir sollen sie uns so daran gewöhnen, dass die automatisch rüberkommen. Dass wir jeden Tag diese Sachen, zum Beispiel jetzt Bibel lesen oder beten und noch einige andere, die ich hier in dieses Heft auslege, dass wir die als automatisch, dass wir das uns so daran gewöhnen. Am Anfang müssen wir nachdenken. Am Anfang müssen wir das entscheiden und sagen, das muss ich tun. Und plötzlich spüren wir, nee, ich habe das wieder nicht getan. Und dann müssen wir immer wieder entscheiden, das muss ich tun. Aber im Laufe der Zeit werden die zu Gewohnheiten. Und wir hatten schon im anderen Heft das Bibellesen und das Beten als Gewohnheit gesehen. Und heute gehen wir zu, das heißt, diese Andersgewohnheiten, die sollen auch eine Grundlage sein. Wenn wir immer nachdenken müssen Oder wenn wir das jetzt nicht tun, regelmäßig, dann entstehen Lücken in unserem Glaubensleben, wenn wir diese Gewohnheiten nicht haben. Wenn wir wachsen wollen, und das wollen wir, ich glaube, dass wir alle im Glauben wachsen möchten. Und wenn wir auch schon so lange mit Jesus gehen, wollen wir immer noch wachsen. Wollen wir immer noch wachsen. Und wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir bestimmte Sachen uns angewöhnen, um die Gemeinschaft mit dem Herrn aufrichtig und stark zu erhalten. Und diese erste Lektion heißt Liebe. Lass uns mal zusammen diesen Bibelvers hier, der ganz groß in diesem Viereck da steht, zusammen lesen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. 1. Johannes 4,11. Wenn wir so das Wort Liebe hören und versuchen, das zusammen mit Gewohnheiten zu bringen, dann können wir denken, das ist jetzt von ganz weit weg geholt. Aber ich versuche das heute zu beweisen, dass es nicht so ist, weil das Wort Liebe missverstanden wird. Oder dass wir als biblische Glaubende das Wort Liebe im biblischen Sinn verstehen müssen und nicht im weltlichen Sinn. Gewohnheiten sind Handlungen, Sachen, die wir tun, jeden Tag tun. Und wenn wir so denken, ja, Liebe ist eher ein Gefühl und nicht Sachen, die wir tun. Vielleicht sollen wir unsere Auffassung revidieren. Kann jemand hier 1. Johannes 4,9 und 10 lesen? Isaias, ne? Lies mal da bitte 1. Johannes Kapitel 4, 9 bis 10. Ganz laut, dass die anderen auch das hören.
Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen.
Ne? Gott hat die Welt geliebt, Gott hat uns geliebt, aber der Ausdruck dieser Liebe ist nicht nur Gefühle. Gott hat schöne Gefühle für uns, okay? Das ist auch wahr, er hat schöne Gefühle für uns, aber das hat dazu gebracht, dass er seinen Sohn gesendet hat. Er hat was getan, diese Liebe hat ihn bewegt, etwas zu tun. Er hat uns seinen Sohn geschenkt, gesendet. Schon im Alten Testament gab es ein Gebot der Liebe, weil einmal wurde Jesus gefragt, welche sind die größten Gebote? Und Jesus hat gesagt, Gott über alles zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, ne? Welche sind die größten Gebote des Gesetzes? Und das Gesetz, ne, zur Zeit Jesu gab es kein Neues Testament, nur das Alte. Im Alten Testament könnte jemand mal bitte hier 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18 mal aufschlagen. Schon im Gesetz gab es, im Alten Testament gab es dieses Gebot. Und dieses Wort in Verbindung mit dem Wort Liebe ist zuerst mal komisch. Gebot der Liebe. 3. Mose 19, 18.
Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr.
Ne, eine Aufforderung. Gott ruft oder er gibt dieses Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Später werde ich mich vertiefen in diesem Punkt. Wieso gibt Gott dieses Gebot? Lass uns zuerst mal nachdenken über die Frucht des Heiligen Geistes. Hier, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Hier wird auch teilweise betont dieser Aspekt des Gefühls. Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, ne? Wird diese Worte, die betonen, dieser Aspekt der Gefühle. Aber ich habe hier geschrieben, Liebe ist Aufopferung. Da fangen wir schon an, in dieser Richtung zu gehen, das zu verstehen. Gott hat Jesus gesendet, um als Zeichen seiner Liebe. Und was war das? Eigentlich war das ein Opfer Gottes. Gott hat seinen Sohn geopfert, als Zeichen der Liebe. Und auch in diesem Vers, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe. Und man sagt so, dass diese anderen Eigenschaften diese Liebe beschreiben. sehen wir zum Beispiel Langmut. Langmut heißt, sagen wir auf Deutsch, Geduld. Ne? Geduld. Und Geduld ist manchmal, sagen wir so, es gibt Leute, die geduldig sind, aber wenn wir jetzt Geduld brauchen, das ist eine Übung. Wenn wir geduldig sein müssen, das ist eine Übung, das ist eine Selbstbeherrschung, das ist ein Opfer. Und auch Treue. Treu zu sein ist auch so eine Sache, die ja manchmal mit den Gefühlen zu tun hat, wenn es denn so ist. Aber manchmal ist treu zu sein auch ein Kampf, ist sehr schwer, ist auch ein Opfer. Selbstbeherrschung, ne, da ist es ganz extrem. Sich zu beherrschen heißt, sich im Zaum zu haben. Auch die Gefühle, wenn die Gefühle was anderes sagen, wenn man keine Lust hat, wenn man Lust hat, irgendwas anderes zu machen, aber man weiß, jetzt muss ich diese Person helfen oder muss irgendwas tun für jemand anderes, was ich eigentlich gar nicht möchte, aber ich weiß, das soll ich tun, die Selbstbeherrschung. Das ist ein konkreter Zeichen der Liebe. Liebe ist Aufopferung. Ich denke, dieses Wort sollten wir uns merken. Liebe ist Aufopferung. Die Welt hat als Beschreibung für Liebe, dass man unsere oder die Wünsche anderer Menschen entgegenkommt. Wenn eine Person eine andere liebt, dann versucht sie, die Wünsche dieser anderen Person zu realisieren oder auch die eigenen Lüste zu erfüllen. Aber in der Bibel ist das Wort Liebe hat eine ganz andere Bedeutung, Aufopferung. Hier habe ich geschrieben, um den biblischen Begriff Liebe zu verstehen, müssen wir uns von einer romantischen Definition deutlich verabschieden. Wenn wir Liebe nur verstehen, ja, warme Gefühle für andere Menschen zu haben, dann haben wir den biblischen Begriff nicht verstanden. Das Leben Jesu zeigt uns, was Liebe ist. Jesus war unser großes Vorbild, Beispiel für Liebe. Das ganze Leben Jesu war Liebe. Ne? Man sagt so, das ganze Leben Jesu war Liebe. Aber wenn man so sieht, was Jesus gemacht hat, dann sieht man, dass es viele Sachen gab, die nicht so wollig und romantisch waren. Ne? Jesus hat sehr oft über die Liebe gepredigt und hat gesagt über sich selbst, er sei ein Vorbild für die Liebe. Aber was hat er dann getan? In welchen Aspekten können wir seine Liebe sehen?
In erster Plan, dass er für mich gestorben ist.
Ja, wir werden das sehen. Ne? Seit seiner Geburt bis heute liebt er uns. Das erkennen wir in allem, was er für uns getan hat. Sein Kommen zur Welt, sein Wirken und die Leiden, die er auf sich genommen hat. Welche Leiden hat er auf sich genommen? Die Herrlichkeit verlassen. Er lebte im Himmel, ist zur Erde gekommen. Das war schon ein Leiden. Durch Wüsten gewandert, Verfolgungen, Versuchungen, Leid, Tränen, Verleugnen und Tod erleiden. Alles hat er für uns getan. Er hat Menschen zur Seite gestanden, Menschen unterstützt, Menschen geholfen, Menschen den Weg gezeigt, die Wahrheit gepredigt und gelehrt. Das alles hat sehr wenig mit romantisch zu tun. Aber das alles waren Zeichen der Liebe Jesu. Er hat sich aufgeopfert für die Menschen. Auch die Gebote Jesu bezüglich der Liebe sind nicht romantisch. Helfe und segne deine Verfolger. Liebe deine Feinde. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Wenn man sieht, liebe deine Feinde. Segne deine Verfolger. Das ist gar nicht romantisch. Das heißt, unsere Gefühle sagen, ich hasse meinen Verfolger. Ich hasse meinen Feind. Den segne ich in keinem Fall. Das sagen meine Gefühle. Aber darum sage ich, Liebe ist Aufopferung. Liebe ist eine Entscheidung. Das haben wir hier auf Seite 7, diesen Titel. Liebe ist eine Entscheidung. Auch beim Betrachten von 1. Korinther 13, weil diese Aussage, 1. Korinther 13, wenn wir das hören, muss automatisch in unser Gedächtnis kommen, ja, das Lied der Liebe, das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13. Aber was sagt 1. Korinther 13 über die Liebe? Lass uns mal eine Übung machen. Schauen wir alle hier auf Seite 6, auf diesen Abschnitt 1. Korinther 13, 4 bis 7 und lass uns eine kleine Übung machen. Und die Übung ist folgendes. ich werde hier das Wort Liebe und auch die Pronomen, die auf dieses Wort zeichnen, wechseln mit meinem Namen. Und ihr, jeder von euch, folgt das mentalisch und tut das Gleiche. Okay? Ich werde tauschen das Wort Liebe und die Pronomen für mit meinem Namen. Dass wir diese Übung machen und verstehen, wie soll ich jetzt handeln, wenn ich die Liebe der Bibel haben soll. Ja, aber macht das in Gedanken, ich mache das laut und ihr alle macht das in Gedanken. Habt ihr das durch? Ne, da können wir sehr viel nachdenken. Hier können wir sehr viel lernen über was ganz konkret heißt Liebe. Ganz konkret, nicht nur Gefühle, aber ganz konkret im Alltag, in Bezug zu anderen Menschen, wie sollen wir handeln, wenn wir lieben. Ich habe hier geschrieben, Seite 6 unten, Liebe ist kein Gefühl. Das ist natürlich eine starke Aussage. Wenn wir jetzt alles in Betracht ziehen, was ich hier geschrieben habe, sehen wir, dass Liebe zuerst eine Entscheidung ist. Seite 7 oben, Liebe ist eine Entscheidung. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, könnte Jesus es uns nicht befohlen haben. Aber das hat er getan. In Johannes Kapitel 13, Vers 34, kannst du das mal lesen, Betty?
Welche?
Hier, Johannes 13, 34.
Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, dass auch ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe.
Gut, ne, hier steht, ihr einander lieben sollt. Das ist ein Befehl. Ihr sollt lieben. Und Gefühle kann man nicht befehligen. Ich kann nicht sagen, so jetzt befehle ich euch, alle sollt euch freuen, zum Beispiel. Ne? Oder jetzt, ich befehle euch, alle sollt lachen. Ne? Oder ich befehle euch, alle sollt jetzt traurig werden oder so. Ne? Gefühle kann man nicht befehligen. Und darum sage ich, die Liebe ist zuerst mal kein Gefühl, das ist eine Entscheidung, sich für andere Menschen zu opfern oder andere Menschen zu unterstützen. Gefühle sind nie die Grundlage von Liebe, sondern eine Folge. Das heißt, wenn ich jetzt den Gedanken habe, soll ich jemand lieben, soll ich jemand helfen oder nicht, soll ich jemand unterstützen oder nicht, muss diese Entscheidung von meinen Gedanken kommen, von meiner Gedankenwelt. Als eine Entscheidung. Ich will das tun, ob jetzt meine Gefühle wollig sind oder schlecht sind, ob ich jetzt gut gelaunt bin oder schlecht gelaunt bin, das steht nicht im Vordergrund. Und wenn ich mich entscheide, das zu tun, dann normalerweise folgen die Gefühle auch. Die Gefühle sind Folgen von unserer Einstellung. Versteht ihr das? Das ist eine große Lektion fürs Leben, Isaias. Die Gefühle sind Folgen unserer Einstellungen. Wenn ich denke, das ist cool, ne? Später habe ich ein gutes Gefühl auch. Ich fühle das auch, dass das cool ist. Ne? Es fängt immer mit einer Einstellung, ob sie positiv ist oder negativ anderen Menschen oder bestimmte Sachen gegenüber. Und dann folgen die Gefühle im Laufe der Zeit. Liebe ist das Gegenteil von Egoismus. Wichtig, diese Aussage ist wichtig. Das heißt, Egoismus heißt, dass man sich selbst priorisiert, die eigenen Wünsche und Ziele priorisiert, die eigene Lüste, das eigene Wohl. Und Liebe dreht das Spieß um und priorisiert das Wohl, die Bedürfnisse der anderen Menschen. Aber jetzt ganz wichtig, muss man auch sagen, dass Liebe zwei Seiten hat. Liebe hat zwei Seiten. Die dürfen wir nicht vermischen. Die sanfte Seite der Liebe, zärtlich und nett zu sein, sind wichtige Aspekte der Liebe. Anderen Menschen respektvoll und hilfbereit entgegenzukommen, ist natürlich ein Teil der Liebe. Dass, ne, wenn wir uns unterhalten mit anderen Menschen, dass wir nett sind, dass wir nicht grob sind, dass wir die anderen nicht beleidigen und so weiter, sind alle Zeichen für Liebe. Aber das beschränkt nicht die Bedeutung von Liebe. Liebe bedeutet nicht, nett zu sein. Nett zu sein ist ein Teil der Liebe. Aber es gibt auch harte Seite der Liebe, die harte Seite der Liebe. In der Betrachtung der biblischen Lehre offenbart sich wahre Liebe in bestimmten Taten, die nicht immer zärtlich sind. Liebe bedeutet, für Gerechtigkeit zu sorgen, Hier steht ein Bibelvers, den könnt ihr zu Hause aufschlagen, 2. Timotheus 2, 22. Den Weg, anderen Menschen den Weg zu zeigen, die Wahrheit zu sagen, das Evangelium zu predigen, zur Umkehr rufen, diese Aufgaben sind oft nicht willkommen. Ich habe schon öfter erlebt, dass man als lieblos eingeschätzt wird, wenn man jemand respektvoll die Wahrheit sagt. Ja, die Menschen möchten nicht die Wahrheit hören, und wenn wir zu denen geht und denen die Wahrheit sagt, dann beschimpfen manchmal die uns als lieblos, aber das stimmt nicht. Weil die Liebe, die sagt die Wahrheit. Wenn jemand jetzt auf dem falschen Weg ist und man sieht das und man versucht, diese Person zu helfen, ne, liebvoll, respektvoll, aber daraus sich da zu entfernen, davon zu entfernen, dann ist es eine Tat der Liebe, obwohl es hart ist, eine Person zu sagen, hey, du bist auf dem falschen Weg, wenn du so weitermachst, ne, hast du ein Problem. Das ist eine Tat der Liebe. Leichter wäre hinzugehen und sagen, ja, mach weiter so, ne, alles ist gut, ne, alles ist gut, mach weiter so. Und am Ende würde die Person dann, sagen wir so, ernten, was sie nicht erwartet. Die Wahrheit zu sagen, mit Respekt natürlich, aber die Wahrheit zu sagen, ist auch eine Tat der Liebe. Das Evangelium zu predigen, zur Buße rufen, zur Umkehr rufen, ist auch eine Tat der Liebe. Den Verlorenen zu sagen, kehrt um, sonst geht ihr verloren. Das ist auch eine Tat der Liebe, weil wir die Verlorenen retten wollen. Das heißt, wir wollen, dass sie gerettet werden. Und wenn wir das tun, dann werden einige vielleicht beleidigt, ne? Wenn wir denen sagen, du bist ein Sünder oder du gehst zur Hölle, dann werden einige beleidigt und werden sagen, nee, ich bin gar nicht so ein schlimmer Sünder oder ich gehe gar nicht zur Hölle oder so.
Ne? Ja, das wäre dann auch taktlos, wenn du das jetzt so sagst.
ja, natürlich, darum sage ich, respektvoll, man muss Weisheit haben, aber trotzdem können wir das sagen. Und auch unter Christen sollte es nicht so schwer zu sein, eine Person aufmerksam zu machen, wenn sie irgendwas falsch macht, wenn irgendwas tut, das gegen den Willen Gottes ist. Dann müssen wir schon offen sein als Christen, um eine Ermahnung zu bekommen. Halleluja. Weltliche Liebe ist die Erfüllung der Wünsche und Lüste der Menschen. Göttliche Liebe aber geht darüber hinaus und erkennt ihre wahren Bedürfnisse. Ja, Gott gibt uns nicht, was wir Gott gibt uns nicht immer, was wir möchten, aber er gibt uns, was wir brauchen. Und so ähnlich sollen wir auch handeln mit den Leuten. Wir sollen nicht immer den Leuten geben, was sie sich wünschen, sondern versuchen, die zu geben oder sie anzusprechen oder denen zu predigen, das Wort, was sie benötigen, um ihr Leben zu verbessern oder sich zu retten. Handeln. Ob man das Gebot der Liebe erfüllt, ich bin auf Seite 8, ob man das Gebot der Liebe erfüllt oder nicht, hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern von dem, was man tut. Hier ist es ganz wichtig. Gott richtet uns nicht für unsere Gefühle. Und wir werden auch wir werden uns nicht gerichtet sein. Das heißt, die Christen kommen auch mal vor Gericht, vor dem nicht vor dem weißen Thron, sondern vor dem Bema. Bema ist ein griechisches Wort und bedeutet Podest. Bema Christi, wo wir unsere Kronen bekommen werden und so weiter. Das heißt, es wird auch eine Art Gericht sein. Und da werden wir nicht beurteilt, von was wir gefühlt haben, sondern von was wir getan haben. Ja? Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Die Bibel betont immer diesen Aspekt, diesen ganz konkreten Aspekt. Ganz konkret, was sollen wir tun? Die Menschen behandeln, wie wir es möchten. Ich möchte nicht verletzt werden, ich möchte nicht beschimpft werden, ich möchte nicht erniedrigt werden und so weiter und so weiter. Das heißt, das soll ich dann auch den anderen nicht antun. Zum Gegenteil, ich möchte, dass die Menschen mich fördern, mich helfen, mich loben und so weiter. jetzt im guten Sinn. Und das soll ich auch den anderen Leuten antun, ne, die unterstützen und so. Die Gesetze des Alten Testaments, ne, ihr erinnert euch, die 10 Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Die Gesetze des Alten Testaments verlangten äußerliche Veränderung, aber Jesus verlangt Veränderung der Gesinnung, die nur durch göttliche Kraft erfolgen kann. Dieser innerliche Wandel befähigt uns, das schriftliche Gesetz zu erfüllen und darüber hinaus dem Willen Gottes zu gehorchen. Darum hat Jesus auch gesagt, du sollst Gott über alles lieben, denn deinen Nächsten wie dich selbst. Eine Zusammenfassung vom Gesetz, aber das tiefer geht. Das Gesetz, viele haben das Gesetz einfach äußerlich verstanden. Ja, du sollst das und das und das nicht tun. Aber das war auch schon im Alten Testament nicht das Ziel Gottes, die Äußerlichkeit. Natürlich ist das wichtig, dass die Menschen sich nicht gegenseitig umbringen. Natürlich ist das wichtig. Aber wichtig ist auch die Bestimmung, ist der innerliche Wandel, ist die Gesinnung, die uns bewegt, dass wir die anderen Menschen nicht töten. Und noch besser, ne? Wir wären jetzt Heuchler, wenn wir einfach sagen, ja, ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden jetzt eine Kugel eingejagt oder ein Messer eingestochen. Ne? Darum erhalte ich die Gebote Gottes. Aber die Gebote Gottes gehen darüber hinaus, dass wir das Leben der anderen, unsere Mitmenschen, unsere Geschwister im Herrn fördern. Ja, das ist der Punkt. Und dass wir, wenn es geschrieben steht, du sollst nicht Ehe brechen, das heißt nicht nur, dass wir jetzt nicht mit einer anderen Frau ins Bett steigen, aber es heißt, dass wir unsere Familie fördern, unsere Familie wertschätzen, unsere Familie, ne? Unsere Frau, unsere Ehefrau, unser Ehemann, das heißt, ne, beziehungsweise unsere Kinder und so weiter wertschätzen und fördern. Das ist nicht leicht und darum brauchen wir die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ist der Liebesbrunnen. Er ist unser Vorbild. Durch seine Kraft können wir das tun. Das ist eine Gewohnheit, das müssen wir jeden Tag wieder dieses Ziel setzen. Ich will leben für die anderen Menschen und nicht die anderen sollen für mich leben. Ich soll für die anderen leben, wie Jesus das getan hat. Das ist wie ein Fluss, ein Fluss. Gott ist die Liebe, Gott schenkt uns Jesus, Gott schenkt uns das Leben, Gott schenkt uns so vieles. Und wenn wir sagen, okay, danke, dass du mir das alles gibst und das alles auf einen Haufen häufen, dann wird dieser Fluss unterbrochen. Nein, wir sollen empfangen, was Gott uns gibt, die Segen und materielle Sachen und alles, was er uns schenkt, die Rettung und das weitergeben. Andere Menschen beschenken, andere Menschen von der Errettung sprechen. Das ist der Fluss. Jesus hat das sehr betont, dass wir lieben sollen. Und wer nicht lieben kann, sollte sich untersuchen, sich selbst untersuchen. Sollte, ich sage mal so, sollte sich bekehren, weil Bekehrung bedeutet Änderung. Sollte sich ändern, weil wenn wir Kinder Gottes sein möchten, sollen wir lieben. Ne? Es steht, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen wir auch einander lieben. Wenn wir nicht lieben, dann haben wir ein Problem mit Gott. Dann müssen wir in Frage stellen, ob wir Nachfolger Jesu sind. Wer nicht liebt, ist nicht von Gott. Sagen wir mal so, steht in 1. Johannesbrief. Und das ist quasi ein Evangelisationsthema für uns. Wir sollen uns Gedanken machen. Wie ist unsere Einstellung anderen Menschen gegenüber? Jeden Tag diese Übungen machen.